In der Predigt Glaube versus Denken habe ich versucht, Folgendes deutlich zu machen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort wahr ist, und wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Welt gemacht hat, dann müssen wir nie Angst vor der Wahrheit haben, die die Wissenschaft hervorkramen mag. Wenn sie denn unvoreingenommen tatsächlich an ihrem Wissen schafft und nicht schon mit einem Vorverständnis an ihre Forschungsergebnisse letztendlich rangeht. Heute geht es um das Thema Schöpfung, nicht nur ein poetisches Bild. Klappt ja. Und da geht es letztendlich um die Frage, glauben wir an die Erschaffung dieser Welt durch Gott entsprechend dem Bericht von Genesis 1 und 2? Aber bevor wir diese Frage beantworten können, stellt sich eine andere Frage. Glauben wir, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist? Und diese Frage wirft eine andere Frage dahinter auf. Glauben wir überhaupt an einen Gott? An einen Schöpfergott zu glauben, war in einer Zeit, als man letztendlich nur den Boden unter seinen Füßen, die Sonne am Himmel, den Mond und die Sterne sah, ohne ihr wahres Ausmaß zu kennen, schien leicht zu sein. Okay, wir Menschen und da die Sonne und Gott hat das alles gemacht und okay. Aber mit der Zunahme der Erkenntnis über die wahre Natur des Himmels, über die wahre Natur des Universums, scheint es zunehmend schwieriger zu sein. Heute schätzt man grob, dass es 1 Billion Galaxien gibt. Manche sagen auch 2 Billionen. Wir sind ja großzügig. Bleiben wir mal bei 1 Billion. Und man schätzt, dass pro Galaxie 100 Milliarden Sterne vorhanden sind. Also Sterne sind Sonnensysteme, so wie unsere Sonne. Und das bedeutet dann, 1 Billion mal 100 Milliarden bedeutet dann 1 Trilliarde Sterne. 10 hoch 21 Sterne. Unter solchen Umständen und dann noch, wenn man dann noch das Ausmaß, den Durchmesser wahrscheinlich des Universums von 90 Milliarden, also 45 Milliarden in jede Richtung, in die man guckt, anguckt, dann denkt man, naja, also das ist jetzt wirklich jenseits dessen, was sich irgendein Mensch überhaupt vorstellen kann. Und das soll von einem Wesen geschaffen worden sein, von einem Gott. Das ist doch unglaublich. Also das kann man doch nicht glauben, oder? Das kann man doch fast nicht glauben. Das ist zumindest das, was uns heute gesagt wird. Das kann man nicht glauben. Also mit der Ausdehnung des Alls wächst, wenn man so will, entweder der Glaube oder der Unglaube. Ja, entweder wir glauben. Früher war es noch leichter zu glauben, dass es Gott gibt, jetzt kann man es nicht mehr, weil es all so riesig ist. Also wäre der Schöpfer ja riesig und die Konsequenz für den, der glaubt, heißt, wenn das all so riesig ist, dann muss der Schöpfer unglaublich, unvorstellbar riesig sein, dass er das alles gemacht hat und in seiner Hand hält. Wir haben es also nicht nur mit der Frage zu tun, ob es ein Wesen gibt, das das machen kann, sondern eben auch mit der Tatsache, dass es dieses Wesen wirklich jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Dieses Wesen ist uns so unendlich überlegen, dass wir es uns nicht vorstellen können, wenn wir die Schöpfung anschauen. Und dann verliert Gott etwas von diesem himmlischen Kumpel, der halt, dem wir so ein bisschen gelegentlich über die Schulter gucken können und auf die Schulter klopfen können und sagen können, hast gut gemacht, guter Daddy. Wenn das wirklich Gott ist, dann ist da ein unglaublich mächtiges Wesen, wo wir uns nicht vergleichen können, letztendlich. Da scheint es dann allerdings auch fast unglaublich, dass dieser mit uns etwas zu tun haben wollte. Es scheint wie ein Witz zu sein, dass dieser mächtige Gott auf diesem Popelplaneten von einem Popelstern irgendwo in der Milchstraße, in einem Seitenarm der Milchstraße, dass der ein Interesse haben könnte an dir und an mir. Ja, das ist ja... Wo sind da die Proportionen? Ja, wir sind ja Gott gegenüber wie eine Amöbe oder wie ein Bakterium oder wie, was weiß ich nicht, eben so ein Einzeller, der irgendwie... Und trotzdem wird Gott Mensch. Das ist die, ich sag's mal so, das ist die intellektuelle Herausforderung, vor der wir stehen. Die beiden Dinge zusammenzubringen. Dass wir einen unglaublich mächtigen, unglaublich intelligenten, unglaublich fähigen und trotzdem unglaublich an dir und mir interessierten Gott haben. Diese Spannung bringt schon der Psalm 8, Vers 4 und 5 zum Ausdruck. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Mir ist das so aufgefallen. Wenn ich anschaue dir deine Himmel, deiner Fingerwerk. Ja, das ist nicht grobschlächtig, wie Gott die Himmel gemacht hat. Das ist filigran. Das ist ein Fingerwerk. Versteht ihr? Das ist nicht mit dem Vorschlaghammer, das zeigt die Dimension, hat die Himmel so gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Versteht ihr? Und das steht da drin. Gott hat die Himmel so gemacht. Die Frage der Schöpfung heute, die Frage nach dem Schöpfer hat immer auch eine persönliche Komponente. Nämlich die, wenn Gott Schöpfer ist, dann hat es Konsequenzen für uns. Dann hat dieser Gott einen Anspruch an uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite erinnert dieser Gott sich an uns. Wenn er so mächtig ist, dann kann er sich auch an alles erinnern, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat und was vielleicht schiefgelaufen sein kann durch den Sündenfall. Er kennt dich, die Bibel sagt, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Kommen wir also nach dieser Einleitung zu der Aussage, die Schöpfung ist nicht nur ein poetisches Bild. Die Schöpfung kommt als Tatsache in fast allen Kulturen und Religionen vor. Und wenn das der Fall ist, dann muss irgendwo an diesen Berichten irgendwo ein Nukleus sein, der wahr ist. Wenn alle sich letztendlich einig sind, es gab eine Schöpfung, dann muss es auch eine Schöpfung gegeben haben. Und in diesen Berichten findet man auch Dinge, die teilweise mit dem biblischen Bericht eins in eins gehen. Es sind nicht alle Details sind da natürlich stimmen mit der Bibel überein. Da kommen wir noch dazu, warum. Aber da ist zum Beispiel, am Anfang war nichts. Das findet sich zum Beispiel in der germanisch-nordischen Anschauung, wie auch beim Hinduismus. Am Anfang war nichts. Dann am Anfang, als das Erste geschaffen war, war alles zusammen. Es war mehr oder weniger so, wie es auch die Bibel berichtet, es war noch nichts getrennt. Erstmal war Himmel und Erde und alles war zusammen. Das ist in der chinesischen, japanischen Weltschöpfungslehre der Fall. Die Japaner haben es von den Chinesen übernommen und da gibt es das sogenannte Urei. Also die Form der Welt war glich eher einem Ei. Andere Elemente sind das gesprochene Wort. Ja, nicht nur die Bibel hat es, dass jemand sprach und es geschah. Bei dem indischen Gott Prajapati, der wird auch mit dem Gott Brahma identifiziert. Und Brahma ist ein Teil der indischen Trinität, der Trimurti. Da spricht die Legende oder die Mythologie davon, dass Prajapati eben drei Silben aussprach. Und die brachten Erde, Luftraum und Himmel hervor. Und dann waren bei vielen der Schöpfungsdarstellungen waren mehrere Götter beteiligt. Und dann wird es grenzwertig. Das nächste. Götter sind das Material für die Schöpfung. Also da haben Götter quasi sich selber hergegeben, um Schöpfung zu machen. Also aus sich heraus und wurden dann Teil der Schöpfung. Und das wird grenzwertig. Weil wir denken, nein, das haben wir nicht. Gut, Jesus wurde auch Mensch, er ist in die Schöpfung quasi inkarniert, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die Frage ist es tatsächlich so grenzwertig? Ist selbst da vielleicht nicht ein Körnchen Wahrheit drin? Spätestens seit Einsteins E gleich mc Quadrat, also Energie ist Masse mit mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, wissen wir, dass Energie oder Masse eine andere Form von Energie ist. Deshalb kann man auch aus Masse wie aus Atomen Energie gewinnen. Ja, dieses Gesetz war letztendlich Grundlage für die ganze Atomgeschichte. Was bedeutet das für uns? Für unsere Überlegung, ob Gott Schöpfer ist oder wie die Schöpfung zustande gekommen ist. Gott spricht mit Dynamis, mit Kateia, mit Energeia. Gott spricht. Und das, was er spricht, das hat so viel Energie, dass das, was er ausspricht, Wirklichkeit wird. Also Gott, es ist nicht einfach nur ein Gedanke, okay, das wäre eigentlich ganz cool, sondern Gott spricht und aus seinem Sprechen heraus entsteht der Himmel und die Erde. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Das ist das, weshalb, wenn wir aussprechen oder wenn Jesus ausgesprochen hat, dann hat das in der unsichtbaren Wirklichkeit, aber auch in der sichtbaren Wirklichkeit Konsequenzen gehabt, weil er derjenige ist, der spricht und es geschieht. Deshalb konnte er Blinden das Augenlicht geben, weil er eine andere Wirklichkeit hineingesprochen hat in das Dasein, wo vorher nichts war. Wir lesen in Hebräer 11, 3, da war noch eins, das sechste, das geht nicht mehr mit der Bibel überein, dass Götterstreitigkeiten bei der Schöpfung eine Rolle gespielt haben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren sich vollkommen eins. Das findet man allerdings auch in bestimmten Religionen, Mythologien, zum Beispiel in der, wo war es? Das war bei den Papuas. Die haben so eine Mythologie, wo die Götterstreitigkeiten zur Schöpfung geführt haben. Auf alle Fälle lesen wir dann, wir lesen über Gottes Schöpfung, Gottes Schöpfungsakt in Hebräer 11,3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare, das was ihr jetzt darstellt, ihr seid das Sichtbare, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das Erscheinende, das kann man auch übersetzen mit das, was bisher noch nicht sichtbar war. Ja, der Hebräerbriefschreiber will deutlich machen, es ist nicht so, dass Gott geschaffen hat aus etwas, was schon da war und es einfach ins Sichtbare hineingebracht hat. Das, was geschaffen worden ist, das war noch nicht da. Aber Gott hat mit seiner unendlichen Energie, mit seiner unendlichen Kraft, hat er gesprochen. Und diese Energie, die er freigesetzt hat, ist zu dem geworden, was da dann entstanden ist. Weil das ist rein von der Physik her, muss es so sein. Es kommt nichts von nichts. Und Gott hat aus sich heraus diese Energie genommen. Er ist der allein Ewige und hat aus sich heraus diese Energie genommen und hat das, was ist, ins Dasein gesprochen. Das bedeutet allerdings nicht, dass er jetzt in dem Geschaffenen drin ist. Ja, das würde bedeuten, dass wir dann eine vergöttlichte Schöpfung hätten und Gott in der Schöpfung ist und wir die Schöpfung als Gott anbeten müssten. Das wäre Pantheismus. Also das ist nicht der Fall. Gut. Nun ist die Frage, warum gibt es unterschiedliche Berichte? Warum haben die unterschiedlichen Religionen, Kulturen unterschiedliche Schöpfungsberichte, wenn doch es nur eine Schöpfung gibt? Nun, für uns, die wir die Bibel ernst nehmen, gibt es eine Erklärung, weil sie alle, einerseits gehen sie alle auf eine Geschichte zurück, nämlich die Geschichte, diesen Bericht, den Noah und seine Söhne mitgebracht haben durch die Sintflut hindurch. Und andererseits haben wir das Ereignis vom Turmbau zu Babel, wo die Sprache verwirrt wurde von den Menschen und sich unterschiedliche Völker, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Überlieferungsstränge entwickelt haben, wo manches vergessen wurde und manches hinzugefügt wurde. Und deshalb haben wir die wildesten Weltherkunftsberichte. Ich sage es mal so. Und dann ist die Frage, ja, welcher ist dann der Richtige? Wie können wir davon ausgehen, dass die Bibel der Richtige ist? Und da kommen wir dann zu der Feststellung, die wir am Anfang getroffen haben. Was glauben wir über die Bibel? Ist sie von Menschen oder von Gott? Wenn die Bibel von Gott ist, dann glauben wir, dass, wie Jürgen es am letzten Sonntag gesagt hat, die Bibel im Zeitraum von 1600 Jahren von Gott gemacht worden ist. Er in diesem Zeitraum Menschen dazu veranlasst hat, Dinge aufzuschreiben. Wahrscheinlich hat er das schon vor der Sintflut gemacht und manches von dem, was vor der Sintflut aufgeschrieben worden ist, ist in der Arche mitgenommen worden. Was dann Eingang gefunden hat in das, was Mose aufgeschrieben hat. Aber schlussendlich müssen wir uns im Klaren sein, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit nur für den letztendlich, der sich auf sie und ihren Autor einlässt. Ja, da können wir mit der Bibel argumentieren, solange wir wollen. Wir können uns den Mund franzlich reden. Das wird nichts ändern daran, dass sie nur Autorität für denjenigen bekommt, der sich auf sie einlässt. Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist im Prinzip der Lackmustest für die ganze Bibel. Wenn wir wissen wollen, ob die Bibel echt ist, ob sie wahr ist, dann müssen wir anfangen, sie zu tun. Und dann stellen wir fest, jawohl, sie ist ein tragfähiges Fundament. Sie gibt uns Orientierung, sie gibt uns Halt, sie gibt uns auch die entsprechenden Grundlagen für unser Handeln und unser, je nachdem sogar für unser Forschen. Kommen wir jetzt also zum Schöpfungsbericht. Ihr seht, es könnte eine lange Predigt werden, wenn ich jetzt auch den Schöpfungsbericht auseinandernehmen würde. Das gäbe eigentlich eine ganze Predigtserie. Ich habe mir das abgeschminkt, das tun zu wollen hier in einer Predigt. Aber wir schauen uns mal an, was denn in diesem Schöpfungsbericht alles drinsteht. Und ich beziehe mich da auf Genesis 1 bis 10. Weil diese 10 Kapitel erklären, warum die Welt heute ist, wie sie ist. Wer nur von Genesis 1 und 2 redet, der vergisst den Sündenfall und vergisst auch die Sintflut, die eine massive Umformung der Welt bedeutet hat. Insofern berichten uns diese Kapitel, dass Gott die erste vornoachitische Welt in 6 bzw. 7 Tagen schuf. Ich rede von 7 Tagen, weil die Bibel, so wie sie zu lesen ist, davon spricht, dass Gott den 7. Tag als Teil des Schöpfungswerkes betrachtet. Dort heißt es, dass er am 7. Tag die Schöpfung vollendet hat und der 7. Tag als Schöpfungswerk wesentlich zum menschlichen, zum irdischen Dasein gehört. Der ist nicht diskutierbar. Der Ruhetag, den Gott eingebaut hat, ist für den Menschen wesentlich. Das haben selbst die Kommunisten im Sowjetblock irgendwann geschnallt, als sie die Zeitrechnung umstellen wollten und die Leute ihnen krepiert sind, weil man die 7-Tage-Woche nicht eingehalten hat. Wenn wir von 6 oder 7 Tagen reden, dann reden wir tatsächlich von 6 oder 7 Tagen. Ähnlich den, wobei der erste Tag nicht unterschiedlich ist zum 2., 3. und 4. Tag. Auch wenn es da noch keine Lichter gab, aber Gott hat den Tag von der Zeit her so bemessen. Das bedeutet, wir haben zwischen 1. Mose 1,1 und 1. Mose 1,2 keine Lücke. Ja, manche haben, um die Evolutionstheorie zu beheimaten, haben sie zwischen die 2 Verse eine große, lange Lücke gepackt, sodass dort die ganzen Fossilienfunde von den Sauriern und so weiter und so fort Platz haben. Aber die Bibel spricht explizit mehrfach davon, dass das 6 bzw. 7 Tage waren. Ich komme noch darauf, warum das für uns auch eine Relevanz hat. Weiter sagt die Bibel, dass Gott die Erde und die Gestirne und das Licht ins Dasein sprach. Ja, dieses quasi, ich sag's mal so, in Energie, in Worte packen und ins Dasein sprechen. Dass Gott die Menschen von Erde formte und ihm Leben einhauchte. Dass Gott, dass alles gut war, nachdem es gemacht worden ist. Es war zuerst alles gut, kein Fehler, kein Tadel. Dass die Menschen die ihnen geschenkte freie Entscheidungsfähigkeit nicht zu ihrem Wohl, sondern zu ihrem Weh und zum Weh der ganzen Welt missbraucht haben. Und dadurch der Sündenfall geschah, Tod und Verderben und Vergänglichkeit in die Welt kam. Dass Gott in der Sintflut diese gefallene Welt schon gerichtet hat, schon einmal gerichtet hat und bereit ist, sie final nochmal zu richten. Und dass die Welt nach der Sintflut nicht mehr dieselbe war wie vorher. Nun ist die Frage, will der Schöpfungsbericht von uns so geglaubt werden, wie er dasteht. Sollen wir dem Schöpfungsbericht glauben? Müssen wir Christen glauben, dass Gott in 6 bzw. 7 Tagen die Welt und den Menschen so schuf, wie es uns berichtet worden ist? Ist das der Anspruch der Bibel. Ist es der Anspruch des Schöpfungsberichtes. Wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann kommen wir um eine Sache nicht rum. Wir müssen eine Frage mit beantworten. Glauben wir, dass Jesus Gott ist? Und glauben wir, dass Jesus wusste, was er tat, als er es tat? Und wusste, was er sagte, als er es gesagt hat? Denn, jetzt werdet ihr fragen, ja, was hat Jesus mit der Schöpfung zu tun? Gut, da werden manche Bibelkunde sagen, aber in Johannes 1 steht doch, dass er das Wort war und alles durch das Wort gemacht worden ist. Aber das könnte man ja als Johanneszeugnis über Jesus abtun. Wir müssen die Frage stellen, wie hat Jesus die Schöpfung gesehen? Jesus zitiert mehrfach und bezieht sich mehrfach auf den Schöpfungsbericht. Zum Beispiel zitiert er Genesis 1, 27, 5 und 5, 2. Und das tut er in Matthäus 19, 4 und 5 und Markus 10, 6. Da geht es um die Frage der Ehescheidung und um die Frage des Einssein, des Fleischsein. Er zitiert Genesis 2, 24 und in Matthäus 19, 5 und in Markus 10, 8. Jesus nimmt darauf Bezug auf diese Kapitel, nämlich auf die Sintflut, als er über die Endzeit redet. Er nimmt Bezug in Matthäus 24, 37 bis 39 und Lukas 17, 26 bis 27. Da spricht er davon, dass es in den letzten Tagen sein wird wie in den Tagen Noahs. Er nimmt die Sintflut als ein tatsächlich geschehenes Ereignis als Argument und Illustration dafür, wie es am Ende sein wird. Nun haben wir Jesus und wir kommen nun in der Gemeindetheologie, neutestamentlichen Theologie, nicht um Paulus rum. Deshalb ist die Frage, wie ging Paulus damit um? Paulus zitiert ihn in Bezug auf die Auferstehungshoffnung, da zitiert er im Prinzip auch wieder den Schöpfungsbericht. Da zitiert er Genesis 2, 7 in 1. Korinther 15, 45. Und in Bezug auf die eheliche Gemeinschaft, was Ehe sein soll und wie man die Ehe reinhalten soll, zitiert er Genesis 2, 24 in 1. Korinther 6, 16 und Epheser 5, 31. Und Paulus argumentiert, wenn es um die biblische Erlösungslehre geht, mit dem Schöpfungs- und Sündenfallbericht, zum Beispiel wie die Sünde und damit der Tod in die Welt kam. In Römer 5, 12, Römer 5, 14 und 15 und 19. Also das ganze, im Prinzip das ganze Kapitel sieht man da. Und für ihn entsprach der erste Adam dem zweiten Adam, nämlich Jesus. Und wenn er den zweiten Adam als geschichtliche Person bezeichnet, dann nimmt er selbstverständlich an, dass der erste Adam eben auch eine geschichtliche Person ist. Dann ist der erste Adam nicht einfach nur eine mythologische Figur, die für alle Menschen steht. Nein, das ist eine Person. Eine Person hat gesündigt. Er weist in 1. Timotheus 2, 13 auch auf die Schöpfung hin, insbesondere Genesis 2, 7 folgende und Genesis 3, 1 folgende, wo es einerseits um die Schaffung von Mann und Frau ging, weil es geht ihm da in 1. Timotheus 2, 13 um die Gemeindeordnung und diese Gemeindeordnung und die Ordnung, das Verhalten von Mann und Frau basierte auf der Schöpfungsordnung von Mann und Frau und der Nachordnung der Frau nach dem Mann. Er sagt, der Mann war zuerst geschaffen, dann die Frau. Also Schöpfungsbericht und die nachfolgende Geschichte als faktische Darstellung wird in der Bibel gesehen. Man kann durch die ganze Bibel durchgehen. Es wird immer davon ausgegangen, dass das, was in den ersten Kapiteln der Bibel drinsteht, dass das tatsächlich wahr ist. Wenn Schöpfung und Sündenfall nicht und Sintflut nicht einfach nur Mythen sind, oder wenn die nur Mythen oder poetische Bilder wären, dann hätte die biblische Theologie kein Fundament. Die biblische Erlösungstheologie hätte kein Fundament. Das wird bei der Frage des Todes deutlich. Ihr erinnert euch, 1. Mose 1,1 und 1,2. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer. Wenn wir da eine Lücke reinbauen, um eine frühere Welt zu beheimaten, die durch den Fall der Engel untergegangen ist, was ist dann Fakt? Was ist dann Fakt? Fakt ist, dass der Tod dann schon vor der Erschaffung von Adam und Eva und ihrem Sündenfall in der Welt gewesen wäre. Und dann die Aussage des Neuen Testaments, dass durch die Sünde Adams und Evas der Tod durch die Übertretung in die Welt gekommen ist, die wäre einfach schlicht und einfach falsch. Deshalb, egal wie wir es drehen oder wenden wollen, wir kommen nicht drum rum, die ersten Kapitel der Bibel so ernst zu nehmen, wie sie auch ernst genommen werden wollen. Nun ist die Frage, wie ist es mit den Irrtümern in der Bibel? Es gibt ein berühmtes Beispiel, wo man den Christen untergejubelt hat, dass sie einem Irrtum verfallen sind. Nämlich dem Irrtum der flachen Erde. Das habt ihr sicherlich schon gehört, die Christen glauben, dass die Erde, oder haben die längste Zeit geglaubt, dass die Erde flach ist. Oder? Habt ihr das schon mal gehört? Also in manchen Schulbüchern kann man das heute noch lesen. Wenn man den Schöpfungsbericht anschaut, stellt man fest, da gibt es keinen Hinweis auf eine flache Erde. Aber die Frage ist, wie kam diese Auffassung in unser heutiges Denken, dass die Christen im Mittelalter, im finsteren, dunklen Mittelalter daran geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist? Wie kam diese Auffassung in die Welt? Das ist eine hochinteressante Geschichte. Da gibt es im Jahr einen Mann namens Antoine Jean Letron. Der lebte hier, der lebte von 1787 bis 1848, also relativ spät nach dem Mittelalter. Und er hat ein Buch geschrieben über die kosmologischen Ideen der Kirchenväter. Das wurde veröffentlicht 1834. Und darin beschreibt er, was die Kirchenväter so geglaubt haben. Und dann gab es einen weiteren Autor, Washington Irving, ein Amerikaner, glaube ich, der lebte 1783 bis 1859 und der schrieb die Geschichte von Christoph Kolumbus. Und in dieser Geschichte stellt er dar, wie Christoph Kolumbus lossegelte mit der Absicht herauszufinden, ob er jetzt mit seinen Schiffen am Rand der Welt runterfallen würde oder nicht. Es ging ja eigentlich, wenn man sich richtig entsinnt, ging ja eigentlich darum, einen Seeweg nach Indien zu finden. Und da hätte der ja, die wussten schon, dass Indien im Osten liegt. Hätte eigentlich nach Osten fahren sollen. Aber der ist nach Westen gefahren. Der war der Meinung, wenn er lang genug nach Westen fährt, er irgendwann nach Indien kommt. Also, wie man auf die Idee kommen kann, dass Kolumbus eine flache Erde geglaubt hat, ist mir schleierhaft. Aber auf alle Fälle, das war die Geschichte, wie sie halt damals kolportiert worden ist. Nun, es gibt einen Historiker, Jeffrey Burton Russell, der sagt dazu, es muss zunächst wiederholt werden, dass mit außerordentlich wenigen Ausnahmen Keine gebildete Person in der Geschichte der westlichen Zivilisation ab dem 3. Jahrhundert vor Christus glaubte, dass die Erde flach war. Auch änderte sich diese Situation mit dem Aufkommen des Christentums nicht. Wissenschaftshistoriker beweisen diesen Punkt seit mindestens 70 Jahren. Ja, seit 70 Jahren, und das, was er da gesagt hat, das ist vielleicht 10 Jahre her oder so, oder 20. Seit 70 Jahren wissen die Wissenschaftshistoriker, dass das erstunken und erlogen ist. Und dann sagt er, auf die Frage, warum wurde das eigentlich in die Welt gesetzt? Die flache Erde-Lüge war Munition gegen die Kreationisten. Das Argument war einfach und kraftvoll, wenn nicht sogar elegant. Schau mal, wie dumm diese Christen sind. Sie stehen Wissenschaft und Fortschritt immer im Weg. Diese Menschen, die Evolution heute leugnen, sind genau die gleichen Leute wie jene Idioten, die mindestens 1000 Jahre lang leugneten, dass die Erde rund war. Wie dumm kann man werden? Ja, das sagt der Burton Russell. So, also wir wissen jetzt, okay, das ist erfunden worden. Wir glauben nicht an die flache Erde. So hat man, und das ist auch interessant, guckt mal hier auf die Jahreszahl. Das ist ein Holzstich aus dem Jahre 1888. Aber der ist so angefertigt, dass man Eindruck hat, der wäre aus dem Mittelalter. Und so wurde das auch lange Zeit kolportiert, also verbreitet, dass das Weltbild des Mittelalters war. Und vielleicht haben wir es sogar selber geglaubt, weil man es uns erzählt hat. Die Frage ist nun, kennt die Bibel den Kosmos so oder anders? Vielleicht entsprechend dem, wie wir den Kosmos heute verstehen. Was sagt die Bibel eigentlich dazu, wie der Kosmos aussieht? Gibt es eine Stelle, und zwar hier, in Hiob 26,7. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Mit Norden wird oft der Himmel gemeint. Das ist ein poetisches Bild für den Himmel. Wir sehen später noch andere Stellen, wo vom Ausspannen die Rede ist. Und da geht es um den Himmel. Es gibt vielfach die Formulierung, der die Himmel Ausspannende. Eine Formulierung, die vor Gott steht. Also Gott, Jahwe, der die Himmel Ausspannende. So in Jesaja 42,5, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte. Er schuf sie, ja, durch sein Wort, und dann macht er diesen da. So wie einer einen Pizzateig macht, knetet und dann den Pizzateig ausdehnt und ausdehnt und ausdehnt und ausdehnt und immer mehr ausdehnt. Wir haben hier all die Stellen, wo dieser Begriff, den Himmel ausspannen, vorkommt. Das ist eine ganze Reihe. Gott ist der, der den Himmel ausspannt. Es ist ein Partizip hier. Das heißt, eine Partizipkonstruktion weist immer darauf hin, dass das etwas, eine Eigenschaft sein könnte oder etwas, was jemand dauernd macht. Ja? Also Gott ist derjenige, der den Himmel ausspannt, und zwar bis zum heutigen Tag. Das geht dann in eins mit der Vorstellung der Wissenschaft, dass sich das Weltall immer noch ausdehnt. Manche haben vertreten die Auffassung, dass es sich langsam ausdehnt. Das hier wäre die Vorstellung, dass es sich sehr schnell ausdehnt. und kein Ende nimmt. Manche sprechen davon, dass es den sogenannten Kältetod stirbt, das Universum, weil es sich irgendwann bis an die Enden ausgedehnt hat und dann im Prinzip keine Energie quasi mehr da ist, um sich auszudehnen. Der Plural Himmel im Hebräischen, ja, Himmel heißt im Hebräischen Scham, und dann gibt es die Pluralendung Shamayim, also das Ayim. Shamayim, das weist schon mal darauf hin, dass die Hebräer eigentlich immer von mehreren Himmeln ausgegangen sind. Manche würden sagen, ja, die haben den sichtbaren Himmel gemeint und dann haben sie den geistlichen Himmel gemeint. Könnte man so annehmen. Aber es gibt ja noch andere Stellen, wo es heißt, der Himmel und aller Himmel, Himmel. Ja, hier ist ein, da sind ganz viele Himmel zu Hause. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Das ist eine Stelle aus 2. Chronik, aus 1. Könige 8. Das macht deutlich, die Bibel hat ein Verständnis vom Himmel, was viel komplexer ist als nur ein Gewölbe, an dem ein paar Lichtchen hängen. Dann kommen wir zum anderen Punkt von der ersten Hiob-Stelle, nämlich die Aussage, dass die Erde über dem Nichts aufgehängt ist. Da steht nicht, die Erde ist irgendwo hingesetzt. Die ist über dem Nichts aufgehängt, im Leerraum. So wie wir es wissen. Die Tatsache, dass die Bibel immer wieder auch davon spricht, dass Gott die Erde fest gegründet hat, bedeutet nicht unbedingt, dass er sie festgenagelt hat im Universum und sie sich nicht bewegt, sondern dass sie in sich fest ist. Dass sie in sich eine Oberfläche hat, auf der man leben kann. Es gibt Nachbarplaneten, die wir haben, die Venus oder den Pluto oder wie sie alle heißen, das sind teilweise Gasplaneten. Da kannst du nicht leben. Hier haben wir ein Planeten, der fest gegründet hat, ist, der eine Oberfläche hat, wo man drauf leben kann. Von Gott sagt sein Wort, die Wolken sind ihm ein Versteck, das er nicht sieht, und am Kreis des Himmels wandelt er. Gott wandelt am Kreis, am Rand des Himmels. Er geht außen rum und guckt sich an, was geht da vor, was passiert da. Und da in diesem Punkt, den man gar nicht mehr sehen kann mit normalen Augen dieser Erde. Was machen die da, die Menschen? Guckt sich das von oben an. Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie ein Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Wenn man die Bilder eines Nachthimmels anschaut, der nicht polluted ist von zivilisiertem Licht, sondern noch ursprünglich man ihn sehen kann, dann kann man hier tatsächlich Schleier von Sternen und so weiter sehen. Gott hat den Himmel geschaffen, wo es Schleier hat, wo es alles möglich hat, wo er sich mal verstecken kann. Weil Gott versteckt sich gelegentlich auch gerne. Und lässt uns werweisen. Er versteckt sich manchmal in der Geschichte. Wo ist Gott gerade? Warum handelt Gott nicht? David wird am nächsten Sonntag über Gott in der Geschichte reden. Manchmal wirkt er offensichtlich in der Geschichte, manchmal sehr verborgen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Der Begriff hier, Himmelsgewölbe, das Rakia, das wurde auch verwendet, wenn man meinetwegen eine Schüssel aus Messing gehämmert hat. Dann hat man den Messingklotz so lange gehämmert, bis daraus eben etwas Rundes wurde, etwas, eine ganz dünne Schüssel. Das heißt nicht, dass der Himmel ein festes Gewölbe ist, sondern etwas, was dünn gehämmert wurde, was ausgedehnt worden ist, was vorher eng beieinander war, wie wir es gehört haben, und dann ausgedehnt worden ist. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und wie ich eingangs gesagt habe, mit jeder astronomischen Einheit, mit der sich der Himmel oder das Universum ausdehnt, dehnt sich die Herrlichkeit Gottes aus, dehnt sich seine Größe aus, wird seine Größe mehr sichtbar. Wir sollten nicht erschrecken vor der Größe, sondern wir sollten staunen vor der Größe des Universums. Und dass wir vieles von dem, was da draußen ist, noch lange nicht gesehen haben. Man spricht davon, dass im Prinzip ein Zehntel des Universums überhaupt von uns wahrgenommen werden kann im Moment mit den jetzt möglichen technischen Möglichkeiten. Also haben wir dann nochmal einen Faktor 10 bei den Trillionen dabei. Dann sind es halt 10 Trillionen Sterne und 10 Billionen Galaxien. Oder 20 oder wie auch immer. Mit der Zunahme der Erkenntnis über den genetischen Code und seine Komplexität nimmt unser Verständnis von der Weisheit dessen zu, der diesen genetischen Code programmiert hat. Und das Wunder, dass er uns, jeden Einzelnen, zu seinen Kindern machen will, dieses Wunder wird immer gigantischer. Begreifst du dich als ein Wunder? Es ist ein Wunder, dass Gott dich erwählt hat, dich zu seinem Kind gemacht hat. Es ist ein gigantisches Wunder. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann darfst du in dieses Wunder hineintreten. Und darfst du sagen, ich will diesen gigantischen, diesen unglaublichen, aber diesen unglaublich persönlichen Gott, der Mensch geworden ist in Jesus Christus, ich will diesen Gott kennenlernen. Denn ich weiß, dass er sich meiner erinnert und dass er an mich denkt. Amen.